In der heutigen Podcast-Folge reden wir über einen Bauantrag. Und zwar, wenn auf den Bauantrag ein Korb erfolgt. Das ist nicht in Wirklichkeit mein Thema, sondern das ist ein Thema, wozu ich einen Interviewgast eingeladen habe, nämlich den Ralf Abraham. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib bitte heute dran. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge reden wir über den Bauantrag. Und zwar, wenn auf den Bauantrag ein Korb erfolgt. Hast du das schon mal selbst erlebt? Ich persönlich jetzt nicht, aber ich habe dazu einen Interviewgast eingeladen, nämlich den Ralf Abraham. Er ist Architekt aus Hannover, Referent für den vorbeugenden Brandschutz der Architektenkammer und Leiter von verschiedenen, ja, ich sag einfach mal, das soll er uns gerne selber erzählen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Ralf.
Ja, hallo Stefan. Ja, danke für die Einladung, dass ich hier etwas sagen darf. Der Anlass war ja mein Artikel im Deutschen Architektenblatt, wenn auf den Antrag ein Korb erfolgt. Und da gab es so viele Rückfragen und wir hatten uns dann neulich so nett unterhalten. Da dachte ich, dann kann ich in dieser Serie mal erläutern, warum ich diesen Artikel geschrieben habe und vielleicht auch einen Weg aufzeigen, wie wir aus dieser Sackgasse aus meiner Sicht herauskommen.
Sehr gerne. Nimm uns da mal gerne mit. Wie ist das Ganze so, ich sag auch mal so bei dir entstanden, ja?
Ich mache mal im Hintergrund für die Leute, die nur Podcast hören, mache ich im Hintergrund jetzt ein paar Bilder an. Da kann ich das dann daran ein bisschen erläutern. Ich werde das aber natürlich auch mündlich nochmal darstellen. Und ja, also ich bin einmal Architekt, Architekt, Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz und bin auch Leiter der Arbeitsgemeinschaft Umbauordnung der Niedersächsischen der Architektenkammer, Initiator der Arbeitsgruppe Brandschutz im Dialog etc., Verfasser der Mythen des Brandschutzes, da können wir noch den einen oder anderen Podcast nochmal starten und habe auch schon in der Politik mitgewirkt als geladener Experte. Ich glaube, ich bin der mit erfolgreichste Architekt, wenn man Gesetzesänderung pro Person sieht, immer in 7 Änderungen 2020, 2021 konnte ich initiieren und wurden auch durchgeführt von 14, die ich mir gewünscht hatte. Mhm. Und leite unter anderem, Initiator und leite auch unter anderem die Arbeitsgruppe Umbauordnung des Deutschen Instituts für vorbeugenden Brandschutzes. Und ich denke, auf dieser Ebene haben wir jetzt mittlerweile als Verband viel mehr Möglichkeiten, die ich als private Person nicht habe. Nur so ein bisschen zu meinem Hergang. Ich leite 2 Arbeitsgruppen. Das eine ist Brandschutz im Dialog. Die ist eine niedersächsische Institution, wo wir einfach mal angefangen haben, wo haben wir denn Vorbilder, wo können wir uns mal an den Tisch setzen, miteinander reden. Und das DEVB kam irgendwann auf mich zu und hat mich da sozusagen abgeworben. Und das war dann die Gelegenheit, eine Gruppe zu gründen, Brandschutz im Dialog, die ich auch leite und initiiert habe. Ja, so bin ich da reingekommen. Dann würde ich sagen, werde ich mal auf den Artikel Bezug nehmen, wenn auf den Antrag ein Korb erfolgt. Stefan, wenn du Fragen hast zwischendurch, immer mal her damit. Ansonsten mache ich das einfach mal. Das ist übrigens ein Artikel, ein Vortrag, den ich auch vor der Clearingstelle in Niedersachsen am 8. Januar gehalten habe. Die ist wie ein Normkontrollrat bemüht, den Mittelstand zu entlasten und dass wir zukünftig so manche Doppelstrukturen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, vermeiden und auch überbordende Bürokratie. Das ist so der Ansatz. Ja, dieser Artikel kam ganz gut an, kamen mehr Rückfragen, ob ich noch Vorträge halte und so. Das mache ich natürlich gerne und auch Leserbriefe. Der Ansatz war der, dass ich für die Leute, die das sehen können, im Hintergrund mal raus extrahiert habe, dass der Brandschutz sich untergliedert in den vorbeugenden Brandschutz und den abwehrenden Brandschutz. Und das ist ja eigentlich jedem klar, dass der vorbeugende Brandschutz dann wieder baulich, anlagentechnisch, betrieblich, organisatorisch sich aufgliedert und dass wir diese Schutzziele der Landesbauordnung einhalten müssen. Und der Brandschutzleitfaden des Bundes, habe ich daraus geklaut, mit Quellenangabe, der hat geschrieben, dass 80% vermeidbarer Bau- und Betriebskosten in der Vorplanungsphase begründet sind, erstens, und dass wir Architekten insbesondere als Generalisten auch dafür verantwortlich sind, dass das Erstellen und Betreiben wirtschaftlich sein muss. So, das ist sozusagen die Ausgangslage. Und wenn ich dann frage, ja, und was mit dem Abwehren im Brandschutz? Ja, da ist die Feuerwehr tatsächlich zuständig. Das habe ich in diesem Bild jetzt mal noch etwas näher erläutert. Also zuständig für den vorbeugenden Brandschutz ist die untere Bauaufsicht, ohne Wenn und Aber. Also die Person, die links unten unterschreibt und auch eine Rechtsmittelbelehrung macht, 4 Wochen Widerspruchsfrist und so weiter. Und daneben gibt es Brandschutzdienststellen, die sind dann zuständig, aber zum vorbeugenden Brandschutz nur Brandschutzerziehung, Brandsicherheitswache und Brandverhütungsschau sind alles 3 Tätigkeiten nach Fertigstellung eines Gebäudes, hat also mit unserem vorbeugenden Brandschutz, also Prüfen eines Bauantrages, gar nichts zu tun. Das wissen aber wenige Leute, ist im niedersächsischen Brandschutzgesetz aber so verankert, auch in allen anderen. Da ganz klare Trennung, Bauamt prüft Bauanträge, bekämpfender Brandschutz, gibt immer mal Sonderfragen, dann wird die Feuerwehr hinzugezogen. Ja, ich denke, soweit ist ja erstmal alles klar, auch geregelt. Und wir haben in Niedersachsen etwas gehabt, was in anderen Bundesländern auch gab. Wir hatten mal früher so eine Art, ja, bei uns hieß das Bezirksregierung, und die war zwischen der unteren Bauaufsicht angesiedelt und dem Ministerium, der obersten Bauaufsichtsbehörde. Und die hat immer wieder so eingeladen für Erörterung. Dann haben die wiederkehrende Fragen geklärt und dann haben die für die Einheit des Verwaltungshandelns gesorgt. Kann man ja nicht anders in Hannover entscheiden als in Hildesheim oder Braunschweig, sage ich immer. Einheit des Verwaltungshandels, gleiche Baurecht. Ja, und das ist dann leider mal, ach ja, und Fachbehörden, Fachstellen werden angehört. Das war und ist auch heute so, wenn mal ein Bauamt sagt, das verstehe ich jetzt nicht, da frage ich mal jemand. So, und dann ist aber 2005 ein Entfall der Bezirksregierung, ist dann passiert, wie in anderen Bundesländern auch. Und der Unterschied ist aber, in Niedersachsen gab es keine Brandschutzprüfingenieure, die parallel dazu eingeführt wurden. Das bedeutete, in Niedersachsen, anders als in anderen Bundesländern, fehlte der Mittelbau. Das Ministerium war jahrelang nicht ansprechbar. Einzelfall interessiert uns nicht. Und die untere Bauaufsichtsbehörde stand im Regen. Es machte erstmal gar nichts, weil das waren ja immer auch dieselben alten Leute da im Bauamt, die hatten jahrelang Erfahrung. Das lief noch weiter. Aber das ist der große Unterschied zu anderen Bundesländern, weil von dem Moment an, wo die untere Bauaufsicht kopflos keinen Ansprechpartner oben hatte, die Bezirksregierung war weg, das Ministerium nicht ansprechbar, kam irgendjemand auf die Idee, über den Schlüsselparagraf 33, das war 1912 eingeführt worden, als die Musterbeordnung mit den Gebäudeklassen in Niedersachsen eingeführt wurde. Da stand dann drin, wenn einer ab 10 Personen Bedenken hat, dann gilt das Baurecht nicht, dann müssen wir mal einfach mal fragen, ob jemand Bedenken hat. Und da ist eine komplette Umkehrung der Zuständigkeiten passiert. Also seitdem sagt ein Bauer, ich habe keine Ahnung vom Brandschutz, geh mal zur Feuerwehr, klär das mal. Oh gut, dann. Auch wenn die Feuerwehr oder Brandschutzdienststelle oder Prüfer, wie das hier heißt, ihre Wünsche im Gesetzgebungsverfahren nicht durchkriegten. Da sagt der Gesetzgeber, so Rettungsraten, das wollen wir nicht einführen, dann baut keiner mehr. Können die natürlich jetzt, wenn sie gefragt werden, hast du Bedenken? Ja, ab 10 Personen habe ich Bedenken. Und seitdem ist sozusagen der gesamte Verwaltungshandeln vom Kopf auf die Füße gestellt oder vom Fuß auf den Kopf erstmal. Und wir arbeiten uns jetzt mit Brandschutzdienststellen an, um uns mit denen zu einigen, wofür es aber rechtlich keinerlei Grund gibt, weil es bleibt dabei, die Brandschutzdienst, also die Bauaufsichtsbehörde ist zuständig. Ja. Und das ist halt auch der Grund, warum ich diesen Artikel im Deutschen Architektenblatt geschrieben habe. Den hatte ich ein Jahr vorher vor über 500 Leuten auch im Feuertrutzmesse in Nürnberg gehalten. Wurde aufgezeichnet, kann man auch nachgucken. Da habe ich dann mal dargestellt, dass der Normalfall, was wir so denken, wenn wir einen Bauantrag einreichen, komplett konterkariert wird. Also im Normalfall geht der Bauherr oder der Planer zum Bauordnungsamt, sagt, ich habe hier so Antrag und ich habe 3 Varianten und bevor ich jetzt irgendwie ins offene Messer laufe, möchte ich mich beraten lassen. Gibt ja hier den Paragraph 25 Verwaltungsverfahrensgesetz über Auskunft über Rechte und Pflichten. Du musst mich ja sogar beraten, kannst du mir mal irgendwie sagen, geht das durch oder nicht oder was machen wir? Und nach dieser Beratung habe ich einen Bauantrag ein, kriege eine Genehmigung, kann bauen. So ist das eigentlich vorgesehen. Und falls das Bauamt sagt, ne, stopp mal, also ich mache da noch ein paar Auflagen, weil ich sehe das anders, dann muss sie das begründen, Paragraph 39.1 Verwaltungsverfahrensgesetz, wie jede andere Behörde, wie jeder andere Verwaltungsakt, das ist jetzt nichts Besonderes, was Bauamt angeht, wie sie denn dazu kommt, irgendwas zu fordern. Muss ja mit dem Baurecht vereinbar sein, ohne Rechtsgrundlage, kein Recht. Gut, und falls irgendwas mir nicht gefällt, kann ich vor Gericht gehen und das dann auf dem Rechtsweg dann klagen. Und erkennbar ist der Unterschied zu den Stellungnahmen der Feuerwehren oder Brandschutzdienststellen dadurch, dass ich im Verwaltungsakt unten dann immer eine Belehrung kriege, dass ich 4 Wochen Widerspruchsfrist habe. Rechtsmittelbelehrung, das gibt es bei Brandschutzdienststellen nicht. Die schreiben eher eine Wunschliste, das hätten sie gerne. Aber dadurch ist eben auch kein angreifbarer Verwaltungsakt, weil es einfach nur eine Stellungnahme ist. Gut, soweit ist aber alles noch in Ordnung. So könnte man miteinander leben. So war das auch vom Gesetzgeber gedacht. Und dann gab es den großen Umschwung, das nenne ich das Bypass-Verfahren. Hier im Hintergrund sieht man so ein bisschen wirr, wie man hin und her geschickt wird. Also statt eine Beratung beim Bauordnungsamt, sagt mir das Bauamt in der Regel, ich habe keine Ahnung vom Brandschutz, das macht jetzt bei uns die Feuerwehr.
Geh dahin, ja.
Na, also sonst würden die mich ja da nicht hinschicken, wenn die sagen würden, du, das vereinfachte Verfahren, das habe ich drauf. Also, ne? Und dann gehe ich meinetwegen zur Feuerwehr oder zum Grünflächenamt oder Wasserversorger oder Tiefbauamt und dann werde ich dort auf Grundlage von Bedenken regelrecht geflutet mit weitergehenden Wünschen. Ich nenne das Antragserfindungsrecht. Wo der Feuerwehr, ich hätte gerne noch Löschwassernachweis und ich hätte hier noch gerne Außentreppe und der Baum steht da im Wege und so weiter. Und das alles könnte ja ein Bauamt als Auflagen dann einstellen. Da könnte man ja Rechtsmittel einlegen, aber nein. Ich habe von diesem Moment an, ohne dass das Bauamt überhaupt tätig wurde, nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich beantrage die Wünsche selbst, dann kriege ich zwar eine Genehmigung, aber natürlich auflagenfrei, eine auflagenfreie Genehmigung, weil nach § 39.2 Verwaltungsverfahrensgesetz auf einmal das Bauamt gar nichts mehr begründen muss, wenn antragsgemäß genehmigt wird. Und ich war ja so blöd, das zu beantragen. Oder ich sage, nö, das mache ich nicht, das ist also im Baurecht gar nicht vorgesehen, das ist unverhältnismäßig, die Wirtschaftlichkeit ist dann hinüber und außerdem, ich habe einen genehmigten Bestand, ich brauche da gar nichts machen. Dann gilt sozusagen die sogenannte Rücknahmefiktion der § 69.2, den gibt es in der Musterbauordnung und leider auch in allen Landesbauordnungen, wo ein Bauantrag automatisch als zurückgenommen gilt vom Bauherrn selbst, ohne dass ein Bauamt irgendwas tut, die muss nur das Zauberwort unvollständig sagen. Mhm. Ja, und dann gilt der Bauantrag als wie nicht eingereicht. Da kriege ich auch keinen Bescheid für. Und dieses scharfe Schwert der Unvollständigkeit, die Rücknahmefiktion, wird dann gerne gezogen, um einen Bauherrn dazu zu bringen, ich nenne es ruhig mal nötigen, Dinge zu beantragen, die im Baurecht gar nicht vorgesehen sind. Das Problem ist vor allen Dingen, Stefan, also wir alle, wenn wir etwas beantragen, wofür es keine Rechtsgrundlage gibt, da gibt es eine BGH-Entscheidung, dass ich oder du oder wir Planer die wirtschaftlichen Schaden vom Bauherrn abwenden müssen. Das ist unser Auftrag. Wenn der Bauherr das im Nachhinein sagt, ich habe das alles genauso gebaut, wie der Sachverständige das beantragt hat und jetzt kostet das 100.000 Euro mehr, dann habe ich das auch zu bezahlen. Weil der Verursacher, der es beantragt hat, bin ich ja, der Planer. Dass die Feuerwehr vorher gesagt hat, sonst kriegst du niemals einen Bauantrag, das ist eine andere Sache oder Genehmigung. Und das ist natürlich eine verzwickte Situation, dass wir sozusagen in eine riesen Haftungsfalle reinlaufen. Und das möchte ich auch in Zukunft nicht und habe ich in den letzten Jahren auch versucht zu vermeiden. Ja, gut, dann gehen wir mal einen weiter. Das Ergebnis ist jedenfalls, dass wir aus diesem Bereich, wo das Baurecht eigentlich gilt und wo wir nur ein schmales Feld für das pflichtgemäße Ermessen haben, wo ein Bauamt sagen kann, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger kann ich machen, aber ich darf jetzt nicht übermäßig viel machen, dann gibt es das sogenannte Übermaßverbot. Das ist der Baubehörde verboten, mehr zu fordern, als im Baurecht steht. Sonst wird der Bauherr erdrosselt werden und zu viel Erforderung. Das dadurch, dass wir gar nicht vom Bauamt diese Auflagen, Wünsche kriegen, sondern von irgendwelchen nachrangigen Stellen. Ich meine jetzt nicht nur die Feuerwehr, ne? Aber wirklich nicht, sondern auch ein Wasserversorger sagt, das Löschwasser kann ich nicht zur Verfügung stellen oder irgendwas, wo ich so denke, ist das mein Problem? Das ist Aufgabe der Gemeinde, das ist im Bebauungsgebiet, 100 Häuser rechts und links werden alle versorgt. Was habe ich jetzt damit zu tun? Werde nicht die Straße aufgraben und da neue Leitungen legen, Trinkwasserleitung, wo Löschwasser rauskommt. Und dadurch ist es halt so, dass wir immer höhere Kosten haben, Steigerung der Anforderungen ohne hinreichende Rechtsgrundlage. Und das macht uns natürlich als Architekten da und als Sachverständige große Mühe, dem Bauherrn, der dann erfährt, der Architekt ist so schlecht und unvollständig und falsch ist das. Ich habe das mal angeguckt, die Feuerwehr, die schlägt die Hände über den Kopf zusammen, alles falsch. Das bedeutet natürlich falsch und unvollständig, das hast du ja eben schon mitgekriegt, dann gilt automatische Rücknahmefiktion. Das sind nicht einfach Worte, sondern sind justiziable Begriffe. Wenn ich sage unvollständig, gilt nach 3 Wochen automatisch die Rücknahmefiktion und es ist der Bauamt verboten, meinen Bauantrag noch anzufassen. So hat das Ministerium das hier so klargestellt in ihrem FAQ-Bereich. Ja, da war ich aber auch baff erstaunt und das hat mit meinem Empfinden für Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Ich würde wenigstens Verwaltungsakt haben, wo drin steht, wir lehnen Ihren Antrag ab, weil folgende Gründe, dann, das wäre ja in Ordnung, ne? Aber nein, es gibt vielleicht ein Telefonat, weil es automatisch geschieht. Kein Verwaltungsakt. Der war angreifbar. So. Das ist jetzt genug gemeckert. Also, das muss ich jetzt leider machen. Wenn aber einer denkt, der aber und der schimpft immer nur und so. Nein. Also ich habe sehr viel gelesen die letzten 10 Jahre und der Normkontrollratsbericht, der Empfehlungsbericht des Normkontrollrates Baden-Württemberg von 2021 hat mir die Augen geöffnet, weil die wurden im Auftrag des Ministeriums, interministerial sogar, beauftragt zu gucken, warum die Anforderungen im Brandschutz steigen. Das waren so Fälle, wo eine Universität eröffnet wurde, 3 Jahre später Brandverhütungsschau und dann kam die Feuerwehr und sagte, ich hätte gerne da noch ein paar Außentreppen im genehmigten Bestand. Da ist selbst dem Gesetzgeber mal aufgefallen, das stimmt was nicht. Und dann haben die mal untersucht, woran es denn liegt und haben festgestellt, dass es Angst vor persönlicher Haftung ist bei den Baubehörden. Ich nenne das manchmal Angst, Verantwortung zu übernehmen, aber es gibt da solche und solche. Es gibt auch sehr gute Leute im Bauamt, die das also sehr wohl genau dieselbe Grundausbildung haben wie ich und das auch können.
Natürlich.
Na, aber wenn jemand Angst hat, dann will er 100%ige Sicherheit haben. Das ist aber nicht vom Gesetzgeber vorgesehen. Also 100%ige Sicherheit, hat meine Mutter schallend gelacht. Das geht doch gar nicht. Na, ist ja immer noch denkbar, dass man noch mehr machen kann. Und daraus resultiert die sogenannte Gutachteritis. Ich zitiere den Normenkontrollrat. Das heißt, Beteiligung nachrangiger Stelle und da werden irgendjemand gefragt, ob irgendjemand noch Bedenken hat. Ja, und das, die Ausgangslage nach diesem Bericht ist halt, dass die in der Ausbildung für Sachbearbeitungs- und Entscheidungsebene der unteren Bauaufsichtsbehörden Brandschutz kein Ausbildungsthema ist. Das muss man sich mal vorstellen. Von uns wird verlangt, dass wir uns alle naselang weiterbilden und im Bauamt kein Thema. Ich weiß nicht, Stefan, wie bald du damit drin bist, aber ich unterrichte das in der Architektenkammer und das Baurecht kommt aus den baupolizeilichen Verordnungen. Da wurde festgelegt, brennbar, nicht brennbar, Versammlungsstätte und so. Also irgendwie hat man mal so angefangen zu sagen, es brennt immer so die ganzen Städte ab. Das ist Brandschutz von vorne bis hinten. 80% würde ich sagen, zu sagen, ich habe keine Ahnung von Brandschutz, würde ich mich nicht trauen, wenn ich einen Antrag einreichen würde. Also ich denke da, ich mache ja auch Weiterbildung. Ne? Und ich denke mal, das ist die Empfehlung, dass die Sachbearbeiter im Bauordnungsamt sich weiterbilden. Das finde ich gut, dass wir uns als Sachverständige und Architekten und so natürlich auch weiterbilden. Das ist ja so selbstverständlich wie nur was. Ich kenne auch keinen, der das nicht tut. Also ich denke, da könnten wir uns auf Augenhöhe dann wieder begegnen, wenn beide Ebenen so ein Level haben, dass wir die Rechtmäßigkeit von Wünschen von Seiten von Brandschutzdienststellen oder Wasserversorger oder was auch immer einordnen können. Gibt es eine Rechtsgrundlage? Ja, nein. Gut, das ist sozusagen, für mich war das so ein Aha-Erlebnis, als ich da diesen Normkontrollratbericht sah. Super Ding, sollte man sich mal durchlesen. Langfassung 126 Seiten, hervorragend. Gute Arbeit. Das ging dann so weit, dass es einen interministerialen Erlass gab und eine Empfehlung und auch bis in die Ausschreibung hinein, wie zukünftig, wenn ich Ortbegehung mache, die Gefährdungen zu beurteilen sind und nur bei dauerhaft konkreter Gefahr, die muss ich nachweisen, steht schon im Vertrag drin, bevor einer losläuft, dann muss der Bauherr natürlich sofort tätig sein, das heißt, Tür ist verstellt, Feuerlöscher existieren nicht oder irgendwas. Da würde ich auch sagen, ja, das macht ihr aber bitte sofort. Aber wenn ein Brandschutzdienststelle sagt, das entspricht nicht dem heutigen Baurecht, beim Bestand ganz normal, dann ist es Aufgabe der Brandschutzdienststelle, entsprechend ein Anpassungsverlangen zu fordern. Das ist aber ein eigenständiger Verwaltungsakt und da habe ich natürlich dann Möglichkeiten, wenn das nicht gut begründet ist und auch das mildere Mittel gewählt wurde, dagegen vorzugehen. Das Problem ist, wenn ein Bauamt so lange wartet, bis man einen Bauantrag einreicht und sagt, hoch, wenn du so doof bist, Entschuldigung, wenn du jetzt einen Antrag und ein Dachgeschoss ausbauen machen willst und ja, dann fordern wir von dir, mach doch das ganze Gebäude, Bestandsschutz ist weg, gilt nicht, mach mal gleich mit. Oder dann brauche ich nicht mehr bauen.
Ne? Wir reden über Geld, ja.
Das ist Geld, wo wir sagen, da sollte eigentlich der Bauherr vor geschützt sein vor dieser Willkür, weil dafür gibt es ja den Verwaltungsakt Anpassungsverlangen und die Kriterien, das durchzukriegen, sind verdammt hoch. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Na gut, das ist jetzt einmal so, wo ich hellhörig wurde, dieser Normkontrollrat und ich habe hier ein Rad erfunden, das gehe ich mal so durch. Das nenne ich den Regelkreislauf Antragserfindungsrecht, weil wir kriegen ja immer zu hören, wir werden nicht fähig dazu, vollständige und richtige Unterlagen einzureichen. Und ich drehe den Spieß mal um und sage, nein, das funktioniert genau andersrum. Also aus mangelnder Qualifikation, sonst würde ein Bauamt uns ja gar nicht zu jemand anderen schicken, der da von der Ausbildung theoretisch darunter ist. Also gibt Ausnahmen natürlich, ne? Also ich habe schon Doktoren auch bei der Feuerwehr gesehen und höheren Dienst tadellos. Also na, aber wenn jemand sagt, ich habe nicht das richtige Verständnis dafür, dann schickt mich aus Angst und Bestreben nach 100%iger Sicherheit, mache ich mal eine Gutachteritis, frage 10 Träger öffentlicher Belange, was halten ihr davon? Und wenn ich 10 Leute frage, kriege ich 20 Antworten und kriege eine Liste. Die ist also teilweise absurd. Aber vor allen Dingen sind es Rechtschöpfungen, also erfundene Nachweise, die selbst wenn ein Richter das machen würde, ach, da gibt's zwar kein Gesetz für, aber ich erfinde mal eins, das wäre ein Staatsstreich. Also absolut unzulässig. Das Problem ist aber, wenn wir über die Bauvorlagenverordnung hinaus Anforderungen gestellt werden, für die es keine Rechtsgrundlage gibt, das sind einfach nur erfundene Nachweise auf Grundlage von Bedenken. Und die Baubehörde sagt, erstens, ich habe dich ja zur Feuerwehr geschickt oder Brandschutzdienststelle oder wen auch immer, weil ich es ja nicht kann. Und jetzt sollen die dann die Rechtmäßigkeit überprüfen der Wünsche. Den könnte es ja immer noch nicht in diesen 1-2 Monaten. Da wird sich ja nichts geändert haben. Und das ist das Problem, dass diese Rücknahmefiktion dann auf einmal gegriffen wird und wird einfach gesagt, du, das ist falsch, unvollständig, der gilt von dir als zurückgenommen, den brauche ich nicht bearbeiten. Die Alternative ist, du beantragst das so wie Feuerwehr, die Brandschutzdienststelle, wer auch immer. Also ich meine jetzt nicht die Feuerwehr persönlich, sondern das ist oftmals auch der Wasserversorger oder Grünflächenamt oder sowas, Tiefbauamt, die dann uns oder den Bauherrn auflegen wollen. Wir haben Bedenken bezüglich des Löschwassers in diesem Stadtteil. Und du warst jetzt der Erste, der einen Bauantrag stellt in dieser Gegend. Ganz schön doof. Jetzt musst du jetzt doppelte Löschwassermenge nachweisen, sonst ist dein Bauantrag falsch. Ja, kann man nur scheitern. Gut, so ist dieser Regelkreislauf ohne einen angreifbaren Verwaltungsakt. Alles, was ich da in diesem Kreis jetzt so dargestellt habe, gibt's also nichts, wo man gegen vorgehen könnte. Weil es alles nur mündlich und sind immer nur so schriftliche Stellungnahmen. Gut, aber wir sind schon Ecke weiter, unsere Arbeitsgruppe. Ich habe ans Ministerium vor 2012 war das, 24 Fälle hingeschickt und habe gesagt, hier, ich kann beweisen, dass es so ist, wie ich es behaupte. Weil die haben mich gefragt, nennen Sie mal Fälle, bitte. Habe ich gemacht. Und dann, ich zitiere das einfach mal, es ist die Antwort vom Ministerium, es ist nicht Aufgabe von Brandschutzprüferinnen und Prüfern oder Berufsfeuerwehren, die Beurteilung der bauordnungsrechtlichen Brandschutzfragen zu übernehmen. Keine Frage. Die Stellungnahmen von Brandschutzdienststellen sind gutachterliche Äußerungen einer sachkundigen Stelle über die Bedenken der Brandschutzdienststellen entscheiden die Bauaufsichtsbehörden. Das, was ich eingangs gesagt habe. Vorbeugender Brandschutz, abwehrender Brandschutz. Diese, also die Bauaufsichtsbehörden, tragen auch die Verantwortung dafür, dass für Bedingungen und Auflagen eine hinreichende Rechtsgrundlage vorhanden ist. Also ich fand das richtig toll und fasse das immer zusammen. Zuständig ist, wer links unten unterschreibt. Das ist so. Also der Architekt, der Bauherr, der Statiker, das Bauamt schreiben eine Genehmigung. Das werden die, wirst du nie von einer Brandschutzdienststelle eine Genehmigung erkriegen, Baugenehmigung. Und hier, wir machen das jetzt alles selber. Das, so weit sind wir noch nicht ganz. Gut. Und eine andere Sache ist auch, ich war ja 2021 geladen Experte im Niedersächsischen Landtag, im Bauausschuss und durfte mir da damals ja auch schon mal ein paar Gesetze wünschen, habe dann eine Liste gemacht, welche Gesetze gibt es, wo weicht Niedersachsen besonders von der Musterbauordnung ab. Und ich habe dann gesagt, brennt doch in Niedersachsen nicht anders als anderswo, warum haben wir andere Gesetze? Ja, das war so doof oder so gut. Da gab es auch keine Diskussion, sondern da wurde einfach geändert, dass wir die Büro- und Verwaltungsnutzung genau wie in anderen Landesbauordnungen auf Quadratmeter und nicht BGF in Zukunft jetzt festgeschrieben haben. Riesenunterschied, auf einmal ist das alles kein Sonderbau mehr. Große Vereinfachung. Fahrräder darf ich auf einmal in der Garage einstellen, das ist so ein Unding, unmöglich. Also war nicht genehmigungsfähig, ist jetzt möglich. Und was auch ganz schön ist, in Paragraph 85 gab es eine niedersächsische Besonderheit, wenn ich einen Bauantrag einreiche, dann darf sich das Bauamt noch 20% obendrauf wünschen. Habe ich nie verstanden, wo das herkam, weil das konterkariert der Paragraph oder Artikel 14 des Grundgesetzes, Bestandsschutz. Da kann doch nicht einer kommen und sagen, weil du gerade jetzt einen Bauantrag vom Dachgeschossausbau beantragt hast, musst du jetzt deinen Keller auf das heutige Baurecht ertüchtigen. Was soll das? Habe ich nie verstanden. Und das sind also, wir sprechen hier nicht nur von 20%, sondern manchmal 30%, 40%, 50% Mehrkosten, die gefordert wurden, weil es wurde nie vor Gericht ausgetragen. Keiner weiß, was da, auf welcher, also keiner weiß 20% von was. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine Wohnung in ein Büro umnutze, wo dann Architekt vielleicht drin sitzt, die Umbaumaßnahmen besteht, dadurch, dass ich das Klingelschild austausche, 20% vom Klingelschild austauschen, na, warum soll ich alle Türen ertüchtigen im gesamten Treppenraum? Ne? Das sind schon teure Fragen, wo man sich fragt, wo kommt das her? Gut, also es gab auch Erfolgserlebnisse, ein paar Gesetze wurden geändert. Aber jetzt komme ich so zum Schluss schon. Ich hatte ja, die erlebte Realität ist aber immer noch eine ganz andere. Auch wenn das Ministerium es klargestellt hat, wer zuständig ist. Ich hatte in dem Mythos Brandschutzdienststellen entscheiden über Belange des vorbeugenden Brandschutzes. Das ist ja auch schon erläutert, einen Fall. Das ist die Athanasiuskirche hier in Hannover. Da sollten Wohnungen eingebaut werden. Also ganz tolles Projekt. Unser Bundespräsident, Herr Walter Steinmeier, war zur Eröffnung da. Haus der Religion, alles schick. Ja, anderthalb Jahre besprochen mit der Baubehörde. Jedes kleinste Detail abgestimmt. Und dann ging der Bauantrag, wir waren beim Index B, glaube ich schon, zum Amt für vorbeugenden Brandschutz. Da habe ich überlegt, wer könnte das sein? Es war die Feuerwehr. Ja, und das folgte dazu, daraus folgten Mehrkosten von 500.000 Euro, die Herr Dr. Meinhoff mir nochmal aufgelistet hatte, und die Steigerung der Kostenmiete Weil die kalkulierte Miete von 12 Euro stieg auf 16,50 Euro mal eben. Und die Bedingung war von der Baubehörde, dass diese Wünsche nicht als Auflagen eingestellt würden, da könnten wir dagegen vorgehen, sondern dass der Bauantrag abgelehnt werden müsse. Man sei gehalten, den Bauantrag abzulehnen, wenn der Bauherr nicht diese Wünsche der Feuerwehr selbst beantragt. Hat er dann irgendwann gemacht, weil er nach anderthalb, zwei Jahren erfolglosen Verhandels mit der Baubehörde, was sollte er machen? Also wenn er jetzt geklagt hätte, wäre nochmal 4, 5 Jahre ins Land gegangen. Also hat es selbst beantragt und dadurch gilt das Bypass-Verfahren ohne angreifbaren Verwaltungsakt weit über den Antragsgegenstand hinaus. Wir haben das ganze Gebäude ertüchtigt, obwohl wir nur oben ein paar Wohnungen ändern wollten. Es sind, glaube ich, 25 Wünsche, die ich alle widerlegen konnte, finde ich. Bauern hat gesagt, friss oder stirb, nenne ich das mal so kurz. Das Wort haben die nicht benutzt. Und der Bauer ist dann irgendwann eingeknickt und hat gesagt, oh Gottes Willen, damit ich überhaupt nochmal Wohnraum schaffe, wir sind jetzt so weit schon, jetzt beantrage ich das selbst.
Ich mache alles mit, ja.
Ja, das war fertig, ne? Ja, und das ist es jetzt eigentlich schon. Ich denke, ich scheue mich zu sagen, es gibt da Schuldige und Nichtschuldige und die Brandschutzdienststellen sind es oder nein, es gibt hervorragende Leute auf jeder Seite, aber es ist einfach sehr bequem, uns Planern zu sagen, das war unvollständig, das ist falsch. Feuerwehr, Brandschutzdienststelle, die hat dir doch gesagt, wie du das machen sollst. Jetzt mach das doch endlich. Das finde ich nicht okay. Und hier meine letzte Folie, da kann man noch mal sehen, dass diese ganzen Schriftverkehre und auch die Mythen, ich habe ja diese Arbeitsgruppe Brandschutz im Dialog, alle Korrespondenzen kann man dort sehen, alle Veröffentlichungen, alle schreiben an die Bauministerkonferenz, alle schreiben an die Oberbürgermeister, alle schreiben an das Ministerium, habe ich dort unter Brandschutz im Dialog, unter Veröffentlichung oder Korrespondenzen dann veröffentlicht, so dass jeder sagen kann, okay, Herr Abraham hat ja schon mal mit entsprechenden Mitverfassern da die Einzelthemen behandelt. Und wenn man da so reinguckt, Veröffentlichung, Brandschutz im Dialog eintippen, dann landet man auf meine Seite. Dann sieht man halt Feuertrotz rot hinterlegt, Mythen, Drehleitern drehen nicht, Abweichungen sind nicht möglich, Treppenräume verschwinden im Brandfall, jede Nutzungsunänderung erhöht das Risiko und ähnlicher Mythen, die wir da genüsslich sezieren und einfach mal sagen, das entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage, was da oftmals gefordert wird. So. Und mein Wunsch wäre, dass wir da irgendwie aus dieser Endlosschleife rauskommen und eben das Baurecht erfüllen, die Schutzziele erreichen, so wie es vorgesehen ist, aber diese zusätzlichen Sachen künftig ja einfach gar nicht mehr machen, weil die bringen keinen Effekt, keinen Benefit. Ja, das ist unser Motto.
Den Link zu dieser Seite werde ich natürlich mit in den Shownotes veröffentlichen. Also, was ist unser Learning? Wenn man hört beim Bauantrag, er ist unvollständig. Das mag sein, aber werd hellhörig. Ja. Ja. Und es ist ja im Prinzip die Geschichte, die du beschreibst, in meiner Welt ja beinahe verrückt, aber sie ist, wie sie ist. Und im Moment gerade aussichtslos. Warum macht man das? Den juristischen Weg einzugehen, hattest du gerade im Beispiel gesagt, dann baue ich nicht die nächsten 3, 4 Jahre. Irgendwann bin ich zermürbt und sage, alles klar, schreib's rein. Es kostet mehr, viel mehr. Also reden wir über 50 Euro, machen wir. Nein, wir reden über 6-stellige Beträge. Haben die einen Mehrwert? Würde ich sagen, alles klar, kann man drüber reden, aber das ist ja nicht der Fall. Es ist ja, die Kette ist ja, beginnt mit Angst. Und da werden Menschen gefragt, sorry, die es natürlich auch nicht besser wissen. Und dann bedeutet es riesige Mehrkosten.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, wo ich meinen Appell vielleicht am Schluss nochmal loswerden würde. Das kriegen wir so im einzelnen Bauantragsverfahren, ist ja zeitkritisch immer. gar nicht hin. Aber was wir machen können, ist natürlich, also ich brauche gar nicht weit gucken, ich schlage irgendeine beliebige Zeitung auf und da steht überall das, was alle Parteien unisono fordern, bezahlbaren Wohnraum.
Bitteschön.
Da steht auch drin, irgendwie Klimaziele wollen wir auch noch mal irgendwie erreichen. Und eine nächste Seite steht drin, überbordende Bürokratie und doppelte Strukturen. Ja, das sind aber keine abstrakten Begriffe, wie ich jetzt dargestellt habe, sondern Strukturen, die sind im Gesetz, im Verwaltungshandeln, im fehlerhaften Verwaltungshandeln, meine ich, veranlagt. Und die Politiker, also gerade die obersten Dienstaufsichtsbehörden, die Ministerien, haben ja Weisungsbefugnis. Wenn ich zum Bauamt sage, ja, ich bin Ralf Abraham und Sachverständiger, könnt ihr mal bitte anders handeln, passiert dann nichts.
Gar nichts.
Wenn ich sage, da gibt es aber einen Runderlass vom Ministerium, da steht drin, genau so habt ihr zu handeln, dann hat das schon eine andere Wirkung. Und ich glaube, wenn wir nicht politisch werden, nenne ich das mal du und ich und wir alle und Architekten insbesondere, die letzten Generalisten, die hier noch rumlaufen und für die Wirtschaftlichkeit verantwortlich sind auch noch, dafür verklagt werden können, dann wäre es ganz gut, über die Kammern zum Beispiel oder selber an das Ministerium, da gibt es ja Möglichkeiten, auch ins Ministerium zu schreiben, zu sagen, wir haben hier ein Problem, das muss gelöst werden. Hier gibt es einen tollen Artikel von Herrn Abraham. Das haben wir in Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen. Kann man das nicht mal ändern? Mhm. Und ich denke, wir sind kurz davor, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Wir, meine ich jetzt in Deutschland zum Beispiel, wir merken, dass wir an Ressourcengrenzen kommen und einfach sagen, egal was kostet. Ach, Leute, haben wir genug. Kostet ja auch nichts. Material haben wir da. Baurecht ist jetzt nur eine Anhaltsgröße. Wir fordern einfach mehr. Das ist außer Zeit gefallen. Das können wir uns nicht mehr leisten.
Nein.
Also mein Appell wäre wirklich, wenn auch einer vielleicht Lust hat, der kann sich ja über Brandschutz im Dialog mit mir Kontakt aufnehmen oder über den DIVB Kontakt aufnehmen. Das findet man im Internet, Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz. Wir koordinieren das so ein bisschen und wollen dann sozusagen immer wieder auf die Behörden oder vielmehr auf die obersten Bauaufsichtsbehörden und auf die Politiker eingehen und sagen, bitte ändert da was, weil da haben wir alle was von. Auch das Bauamt wäre dann tiefenentspannt, wenn die einen Runderlass hätten, wo drin steht, den Bestand muss sie jetzt nicht ertüchtigen.
Ganz genau, also die Menschen handeln ja nicht so aus Böswilligkeit. Das ist ja und gibt ja auch einiges, was gut läuft. Aber wir sehen halt einiges, wie du zu berichten hast, was schief läuft. Und es ist kein Einzelfall, ja. Deswegen durftest du auch eine große, was war es, 21, 22 Beispiele einfügen. Bitte schön,
24
schaut euch mal
Fälle.
An.
24 Fälle.
20.
Und das Ministerium hatte mich aufgefordert, Herr Abraham, Sie haben so oft jetzt Anführungsstriche rumgemeckert, können Sie es auch belegen? Und das konnte ich. Und die Antwort war ja schon toll. Und ich dachte damals, damit gehe ich einfach zum Baum und sage, guck mal, das Ministerium hat gesagt, ihr seid tatsächlich zuständig, dass sich was ändern würde. Nein, nein. Also das Beharrungsvermögen oder die Angst als Triebfeder ist noch mal da in den Ämtern. Ich weiß nicht, woher die kommt, aber ist natürlich Unsicherheit. Lieber auf die sichere Seite zu gehen. Und ich wünsche mir von den Politikern, dass wenn jemand im Bauamt eine Genehmigung erteilt, das pflichtgemäß ermessen hat, alles richtig gemacht hat und dann stirbt doch einer. Das kann ja mal sein, 3 Wochen später oder 5 Jahre später. Und natürlich fällt die Presse dann über einen her und sagt eben noch, ist das alles teuer? Dieselbe Presse wird sagen, wer hat da Schuld? Warum muss denn überhaupt noch jemand in Deutschland sterben? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sich dann die Politiker oder auch die oberen Dienstaufsichtsbehörden hinter die Behörde stellen und sagen, stopp mal. Wir haben Baurecht, das ist eingehalten worden. Das pflichtgemäße Ermessen wurde auch eingehalten. Alles in Ordnung. Und jemand ist gestorben, weil die Fritteuse übergekocht ist und in Flammen aufgegangen ist. Das hatte mit dem Baurecht gar nichts mehr zu tun. Das Baurecht war in Ordnung. Die Schutzziele wurden alle eingehalten. Die Trennwände haben gehalten. Die Brandwand hat gehalten. Die Feuerwehr war da. Lasst uns doch sachlich bleiben und gucken. Denn wenn wir wirklich mehr Brandschutz machen wollten, dann müsste den Feuerwehr den Weg gehen, den steinigen Weg und sagen, ja, dann haben wir doch Anhörungsverfahren im Gesetzgebungsverfahren, dann werden wir jetzt Rettungsraten einführen und dann setzen wir die durch, aber dafür finden sich keine Mehrheiten. Gott sei Dank, oder je nachdem, wie man sieht, also wie viel Schutz will man haben. Und ich habe noch einmal zu dem Thema Rettungsraten, das ist mir noch ein Bedürfnis, vielleicht so am Ende noch hinterher. Ich habe mal von einer Feuerwehr gehört, es gibt drei Sorten von Personen, drei Gruppen von Personen, wenn eine Feuerwehr eintrifft.
Erzähl.
Die ersten sind draußen und leben, die zweiten sind verbrannt und die dritten erstickt. Und mir ist es ein Anliegen, dass der erste Rettungsweg, das heißt auch Mythen des Brandschutzes, Treppenräume verschwinden im Brandfall. Ich gehe davon aus, dass entweder es im Treppenraum brennt oder in einer Nutzungseinheit. Und wenn es in einer Nutzungseinheit brennt, dann ist der Treppenraum per Definition frei. Okay. Und dann werden von X Personen, Y Personen die Wohnung innerhalb von 1 bis 3 Minuten bitte verlassen haben. Sonst sind die erstickt oder tot. Jedenfalls nach 10 Minuten, wenn die Feuerwehr das erste Mal um die Ecke trullert, wird die keine einzige Person über ein Flashover-Fenster aus dem Brand retten, sondern falls überhaupt dann auch Innenangriff über den Treppenraum. So, das bedeutet, alles, was ich unterrichte, kann ich auf einen Punkt bringen. Wenn es brennt, versucht zu löschen und sonst rennt raus.
Ja.
Und dann brauchen wir nicht mehr über Rettungsraten reden, weil der Gesetzgeber selber davon ausgeht, kann man so einige Artikel dann noch finden im Internet und Kommentare, dass eine Eigenrettung bis zum Eintreffen der Feuerwehr erfolgt ist. So, und dann stellt sich die Frage nicht, aber das ist jetzt eine inhaltliche Frage, da können wir vielleicht mal einen anderen Mythos mal aufschnürren und dann gehe ich da nochmal im Detail an. Aber das ist sozusagen der Hauptgrund, warum Brandschutzdienststellen so viele Bedenken haben gegen die Landesbauordnung, dass sie sagen, wir wollen mehr. Und das sollen die bitte schön, wie ich das auch mache, im Gesetzgebungsverfahren einbringen. Und wenn sich dafür Mehrheiten finden, dann beuge ich mich. Wenn sie dafür keine finden, dann einfach nicht Fall für Fall immer wieder einfordern. Das finde ich, da kann ein Bauherr sich leider nicht gegen wehren.
Hast du abschließend eine Empfehlung für jemanden, der einen aktuellen Fall hat?
Ja, also ich mache mal 3 Vorschläge. Also Brandschutz im Dialog ins Internet eingeben, dann kommt man auf meine Webseite. Ich kann solche Einzelfälle dann auch mal hier und da an den Mann, an die Frau, an das Ministerium bringen. Das wäre, glaube ich, der einfachste Weg. Dann das DEVB ist das Institut, was also die ganzen einzelnen Interessen, die es so gibt, durch andere Verbände so ein bisschen bündeln will und wir so auf die Politik so ein bisschen geschlossener zugehen und einen Diskurs suchen. Und ich finde immer noch, dass man sich so ein bisschen solidarisiert und sich an die eigenen Kammern wendet. Also ein Statiker vielleicht an seine Ingenieurkammer, ich als Architekt an die Architektenkammer und sagen, das hat jetzt mit mir als Person nicht mehr viel zu tun, das ist ein strukturelles Problem. Das, was Herr Abraham da geschrieben hat, das kenne ich auch. Könnt ihr da nicht mal was machen, weil die Kammern haben so ein bisschen mehr Möglichkeiten, zumindest ins Gespräch zu kommen. Das wäre so mein Ratschlag. Nicht alleine leiden und sich als Opfer fühlen, sondern Täter werden und sagen, ich gehe mal zu meiner Kammer und die sollen sich da mal ordentlich für einsetzen. Ich glaube, das hilft nicht in dem Einzelfall, in dem man da gerade die eine Kröte nach der anderen schlucken muss, aber es hilft dann für die Zukunft, dass wir durch entsprechende Runderlasse und Dienstbesprechungen oder was auch immer vom Ministerium Hilfestellung bekommen, Hilfestellung für die Baubehörden, dass die nicht mehr aus Angst auf die 100%ige Sicherheit mehr gehen, sondern sagen, gut, hier ist das Baurecht, hier sind die materiellen Anforderungen, die werden alle eingehalten. Tja, Antragsteller hat ein Recht zu bauen, das heißt so, Baurecht.
Ja.
Und fertig ist, und dann kriegen wir eine Baugenehmigung. Das kann so lange gar nicht dauern. Gut, das ist so mein Ausblick oder meine Empfehlung. An einzelnen Personen scheitert man da leider.
Keine Chance. Das ist die gängige Praxis. Lieber Ralf, ich sage vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für das Interview. In dieser Podcast-Folge, die hat es gut in sich. Alf Abraham, also wenn auf dem Bauantrag ein Korb erfolgt. Vielen lieben Dank.
Ja, ich danke für deine Einladung und wir hören sicherlich nochmal voneinander.
Ganz gewiss.
Tschüss.